Guten Morgen, herzlich willkommen, auch von meiner Seite, danke Alfons für die steile Vorlage. Großzügig und Verschwendung, ist ein cooles Thema. Aber unser Thema heute, ich lade euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein, Gott und Geld, wir machen den Abschluss von der Serie, sei großzügig, das Geheimnis gebender Menschen. Und wir haben viele gute Sachen gehört über Gott und Geld, weil wir darin viel lernen können für unser Leben, dass unser Leben gelingt. Und ich habe jetzt den Sack so zubinden und sagen, zum Schluss, was übrig bleibt, wenn wir das alles verstanden haben, sind großzügige Menschen, was bedeutet das? Und der Bibeltext, den ich lesen möchte, der steht, wenn es eingeschaltet ist, klappt es auch. Der steht in Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Das ist heute der Text, über den die Predigt geht. Und ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen, im Handy hinzuscrollen oder sonst irgendwie. Den Text möchte ich jetzt vorlesen aus der Neuen Lebensübersetzung. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, was bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Das ist ein krasser Bibeltext. Und wer weiß, in welchem Zusammenhang der steht, der weiß, dass gerade davor die Apostel gefangen genommen wurden, dass sie geschlagen wurden und dass ihnen verboten wurde, das Reich Gottes weiter zu predigen. Und dann sind sie heimgekommen zur Gemeinde und haben gesagt, hey Leute, wir sind unter Druck, was machen wir? Und dann hat die Gemeinde gebetet und hat gesagt, Herr, du siehst das alles. Gib uns Kraft, dein Wort mit Freude zu verkündigen. Gib uns Mut und wirk du mit uns Zeichen und Wunder, damit dein Name verkündigt wird. Und dann wurde der Raum erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Menschen wurden voll des Geistes. Und das sind die Verse danach. Also nur mal so zum Zusammenhang. Ich finde es total spannend, diesen Zusammenhang. Kennst du gebende Menschen? Kennst du welche? Denk mal kurz drüber nach. Und ich bin sicher, dir fallen Leute ein in deinem Leben, die gebende Menschen sind. Mir fällt auch so jemand ein. Für mich kam sofort meine Tante Christel in Erinnerung. Die Tante Christel. Das ist eine Tante, die kommt immer mit dem vollen Korb. Wenn die kommt, hat sie immer einen Korb am Arm. Da sind Blumen drin, da ist ein frisch gebackenes Brot drin. Da als Kind war ein Schoki-Osterhas drin ein Bibellexikon. Oder das habe ich heute noch. Oder sie ruft an und sagt, du Stefan, ich habe da einen Elektrogrill, der steht bei mir nur im Schopf. Kannst du den gebrauchen? Ne? Gebende Menschen. Mir ist sofort die Tante Christel eingefallen. Das sind Menschen, die kommen im vollen Korb. Aber die kommen nicht nur mit dem vollen materiellen Korb. Die kommen auch mit dem vollen Korb der Zuwendung. Die rufen dich mal an und sagen, wie geht's dir eigentlich? Die schreiben dir zum Geburtstag eine Karte. Die ermutigen dich. Wenn es dir dreckig geht, sind es die Leute, die auftauchen und sagen, ich wollte mal nach dir schauen. Das sind die Menschen, die anderen Mut machen. Das sind die Menschen, die was zu geben haben. Gebende Menschen. Also es geht hier nicht nur ums Materielle, sondern es geht hier darum, Menschen, die geben. Was ist das Geheimnis von diesen Menschen? Und die Bibel sagt hier in der Apostelgeschichte, das Geheimnis Nummer eins ist, das sind Menschen, die erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Natürlich gibt es auch Menschen, die Gott nicht kennen, die gebend sind. Aber hier in der Bibel, der Bezug ist ganz klar. Die sind erfüllt vom Geist Gottes und was aus ihrem Leben rauskommt, ist, dass es um sie herum, hier heißt es gab keine Armut mehr bei ihnen. Also um sie herum verschwindet Armut in Form von materiellen Dingen, aber auch in Form von anderen Defiziten, von Traurigkeit, von Freudlosigkeit, von Einsamkeit und so weiter. Also, das sind Menschen, aus deren ihrem Leben fließt Segen. Sie haben deshalb nicht Mangel. Also, gebende Menschen, ist mir aufgefallen, das sind nicht die, die auf dem letzten Zylinder qualmen. Ja? Das sind die, die manchmal zu viel geben und dann selber vergessen, dass sie so viel Segen haben. Das ist ja eine andere Kunst, zu sagen, darf ich das auch genießen, was Gott mir gibt. Aber gebende Menschen sind eigentlich Menschen, die im Segen leben. Und die da nicht selber im Mangel sind. Sie verwalten den Segen. Sie sind Menschen, die sind nicht kleinlich. Die sind nicht eng, die sind großzügig, auch mit dem Vergeben. Die Bibel sagt uns das. Vergib gern. Hab ein weites Herz mit den Fehlern vom anderen. Hab Platz für Menschen, die anders sind wie du. Ja? Das sind gebende Menschen. Mit den Schwächen von anderen großzügig. Sie teilen gern, was andere brauchen. Sie teilen ihre Freude. Was ihnen Freude macht, schenken sie auch gern weiter. Das sind gebende Menschen. Und das Thema, das wir hier finden in der Apostelgeschichte, ist ganz interessant. Es heißt hier in der Apostelgeschichte 31, das habe ich schon gesagt, die Christen waren unter Druck und sagten, Herr, wir sind unter Druck, was sollen wir denn machen? Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen dein Wirken. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und haben die Botschaft mutig gepredigt. Und dann heißt es hier in Vers 32a, die Gemeinde hatte eine unglaubliche Einheit. Nämlich, die Bibel sagt hier, das neue Leben sagt hier schön, sie waren ein Herz und eine Seele. Ich dachte, boah, das ist cool. Wenn du irgendwo hinkommst, wo die Menschen ein Herz und eine Seele sind, gehst du gern hin? Ich gehe da gern hin. Da kommt es drin vor, ein Herz. Das heißt, die Herzen sind einander zugewandt. Die gehören zusammen, das Herz ist offen. Das Herz ist zugewandt. Und eine Seele, da geht es auch vom Gefühl einem gut, oder? Das ist gut, da geht man gern hin. Also hier die Gemeinde, heißt hier, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Was für eine Beschreibung. Für Einheit. Das heißt, der Geist Gottes hat gewirkt, sie haben die Botschaft mit Kraft verkündigt und was dabei rausgekommen ist, sie waren ein Herz und eine Seele, die hatten eine Einheit von Gott gewirkt. Und diese Einheit von Gott gewirkt, beschreibt hier die Bibel, sie waren treu. Die Herzen waren ineinander zugewandt und sie hatten eine Hingabe und eine Liebe zu Gott, zu seinem Wort und zum Bruder und zur Schwester. Wenn einer in Not war, haben sie nicht weggeschaut, sondern haben gesagt, hey, Moment mal, da geht was nicht. Das geht nicht. Da muss ich ran. Ein Herz und eine Seele. Viele, ich habe auch schon Predigen gehört über das Thema und manchmal kommt dann so eine komische Sache hoch, dass man dann sagt, so, ihr lieben Christen, jetzt führen wir mal was ein, hier ist ein großer Topf, schmeißt mal alles rein, ich verwalte es für euch, ne? Die Bibel sagt hier was anderes. Also die Bibel hat hier eine ganz klare Beschreibung, was hier passiert. Nämlich in Vers 32b heißt, die besondere Einstellung, die sie gekennzeichnet hat, heißt, sie betrachteten ihren Sitz nicht als persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Also keiner der Christen hat gesagt, kennt ihr es? Meins, 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 meins und dann steckst du nach einem Segel. Sondern Armut gab es nicht. Sie beseitigten die Not der Leidenden in ihren Reihen. Das heißt für mich, nochmal ganz klar zu sagen, das ist ein deutlicher Unterschied zum Kommunismus. Und auch zu dem Kommunismus, den manche Christen propagieren und leben und sagen, gebt mal alles in meinen Topf, das steht hier in der Bibel, ich verwalte es für euch. Das ist nämlich gerade das Gegenteil. Was hier ganz klar zu erkennen ist, erstens, heißt es hier, das Teilen geschah freiwillig. Das war das Krasse. Und der Barnabas, der wird aufgeführt als einer, der da ein Vorbild war. Und wer die Geschichte von Barnabas kennt, das ist einer, der auch den Markus zum Beispiel, der einen Fehler gemacht hat auf einer Missionsreise, wieder aufgenommen hat, gesagt, komm, auf geht's, geht weiter, ist kein Problem, dass dir ein Fehler passiert ist. Pack mit an. Also der Barnabas hier, der Barnabas genannt, der war ein Vorbild hier den Christen. Also das Teilen geschieht immer im Reich Gottes. Immer, immer, immer freiwillig. Und wenn es nicht so ist, dann stimmt was gewaltig nicht. Punkt. Klammer auf, Sektierertum, Klammer zu. Also wenn dir einer eine Spende aus dem Geldbeutel massiert, ja, dann ist ein Scharlatan. Ganz einfach. Punkt. Auch wenn die ganzen Werke im Reich Gottes immer Geld brauchen, ich weiß es. Und wir brauchen es als Gemeinde auch. Aber wenn es dir einer die Scheine aus dem Geldbeutel massiert, als Prediger, und du mit dem schlechten Gewissen an dem Körbli vorbeigehst und halt 50 Euro reinmachst statt 20, weil du so ein schlechtes Gewissen hast, vergiss es. Das ist zwar nett für die Gemeinde, aber das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Ihr werdet auch sehen, warum. Zweitens, warum ist das hier nicht die Ansage für den Kommunismus, ist, es wurde geteilt, hier heißt zwar alles, aber wenn man weiter genau liest, heißt es, das, was nötig war, um die Not zu lindern. Es bedeutet, das war nach Bedarf und nach der Not. Und wir dürfen nicht vergessen, damals gab es keine Krankenversicherung, es gab keine Sozialhilfe. Ja? Wenn da einer in Not war und krank war und konnte seinen Acker nicht bestellen, dann ist er verhungert. Und da kamen die anderen und haben gesagt, hey, da müssen wir was machen. Ich mache mal einen Klammer auf, Klammer zu. Unser Sozialsystem ist auch aus diesem Prinzip heraus entstanden, zu sagen, wir kümmern uns umeinander. Christliche Werte heißt, man lässt niemand hängen, auch wenn es im Dreck geht. Nicht vergessen. Haben viele vergessen, die schimpfen über unseren Staat und Sozialsystem. Die haben vergessen, aus welchen Gründen das installiert wurde und was es für gotteswichtige Menschen waren, die gesagt haben, wir legen zusammen, wir halten zusammen. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass man das System ausnutzt, was geht, weil das ist nicht der Sinn von dem Ganzen. Und der Sinn ist, niemand in Not zurückzulassen. Das ist der christliche Wert, auch wenn natürlich christliche Werte verschwinden, dann verschwindet alles andere auch wieder. Und drittens, es war keine Bedingung für Gemeindezugehörigkeit, sondern gewirkt durch die Einheit. Also das Teilen und das Geben war nicht auf der Checkliste für die Gemeindezugehörigkeit. Das heißt, also jetzt guck mal, ob du schon genug von deinem Besitz gegeben hast. Und wenn du das machst, ne, dann darfst du Gemeinde gehören. Und wenn nicht, abfahren. Nein, das ist genau das Gegenteil. Hier war es ganz klar, ein Wirken vom Heiligen Geist und der Einheit. Das ist ein ganz anderes Niveau. Und das ist das Niveau der Großzügigkeit, das hier die Bibel meint. Und das macht richtig viel Spaß, darüber nachzudenken, weil da passiert was mit dir. Merkst du was? Wenn du darüber nachdenkst, passiert was mit dir. Also nicht alles gehört allem und keiner kümmert sich um nichts, weil es gehört ja allen. Das ist kein biblisches Prinzip. Sondern geben ist seliger als nehmen. Die Werbung sagt uns, nehmen ist seliger als geben. Ja? Warum? Weil die wollen auch was von dir nehmen. Nämlich, Banker hat mal zu mir gesagt, mein Berater hat gesagt, Stefan, wir wollen nur dein Bestes. Dann sage ich, ja, was ist das? Dann sagt er, dein Geld. Also, ne? Also hinter dem Slogan, nehmen ist seliger als geben, Klammer auf, Saturn, Geiz ist geil, ist ja schon alt, steckt nicht, dass das seliger ist, sondern die wollen nur dein Bestes. Aber die Bibel sagt was anderes. Vom Gott reich beschenkte Menschen sind die, die deshalb geben. Ich habe was zu geben aus einem erfüllten und gefüllten Herzen. Ich bin großzügig. Und die Bibel sagt hier in Apostelgeschichte, das Kennzeichen war, es gab bei ihnen keinen Mangel. Finde ich total stark. Großzügige Menschen, in ihrem Umfeld verschwindet der Mangel. Sage ich jetzt mal so, ja? Also es hat immer was mit Herz zu tun und mit Einheit an der Stelle. Ihr kennt das Thema Saat und Ernte und ich komme um die Bibelstelle nicht rum. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 15. Das ist eine Bibelstelle, die mag ich wirklich sehr. Ich liebe es und denke immer wieder drüber nach, weil das so eine krasse Bibelstelle ist und ich möchte sie euch vorlesen. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Hier haben wir es wieder. Ganz entscheidend. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Übrigens Zitat aus dem Alten Testament. Denn, Vers 10, es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Vers 12, auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Erstens, die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert. Und zweitens, sie werden Gott voller Freude danken. Durch eure großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Also, das ist eine brutale Predigt, oder? Die Bibelverse. Wenn du den Vers für Vers liest, und der Nils hat es kürzlich so schön gesagt, er sagt, boah, da haut's ja die Wahrheiten raus in den paar Versen, das ist ja krass. Gell? Das bläst einem gerade fast vom Tisch. Wenn du hier reinschaust, da sagst du, was? What? Wie geht es jetzt nochmal? Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Alten Testament. 1. Mose 2, Vers 12. Hier beruft Gott Abraham. Der Gott sagt zum Abraham, komm raus aus deinem Land. Ich schicke dich in ein Land, das ich dir geben will. Und dann sagt er folgenden Vers zu Abraham. Ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Das ist Großzügigkeit. Großzügigkeit heißt, Abraham, ich rufe dich, ich segne dich und weil ich dich segne, sollst du ein Segen sein. Das ist krass. Großzügigkeit, Menschen, die das begriffen haben, die dem Wort Gottes gehorsam sind, die das begriffen haben, der Heilige Geist der erfüllt, die haben begriffen, ich bin ein Kind Abrahams, Kinder des Glaubens, wisst ihr, Neues Testament, ne? Ich bin berufen zum Segen. Also erstmal zum Segen von Gott, Segen zu empfangen, aber ich bin auch berufen, damit ein Segen zu sein. Und das ist eine große Wahrheit. Es gibt eine zweite Bibelstelle hier, Sprüche 11, Vers 24, an alle, die denken, also Stefan, du hast was nicht verstanden. Wenn ich in meinem Geldbeutel 10 Zehnerscheine habe und ich gebe 2 davon weg, also 100 minus 20, Mathematik, Grundschule. 100 minus 20 ist 80. Richtig, Stefan. Und dann hast du wie viel? 80. Ist das weniger als 100 oder mehr? Weniger. Okay. Also, die Bibel sagt hier ein ganz komisches Prinzip. Die sagt, wenn du gibst, lebst du im Segen. Und folgendes passiert, Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Mathe, Grundschule, wie jetzt? Wer aber sparsam ist, sparsam mehr ist, als er sein sollte, Klammer auf, Sparsamkeit ist nicht schlecht, aber als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Aha, okay. Ich sag mal, Klammer auf, Minuszinsen auf dem Konto, ne? Klammer zu. Ja? Heute kann man das erleben. Wenn man zu sparsam ist, wird es trotzdem weniger. Schlimm. Das wusste die Bibel damals noch nicht, gell? Da gab es das, glaube ich, nicht mit dem Minuszinsen. Und Vers 25, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Sprüche 11, Vers 24. Und das ist ein Prinzip, das ist schon noch schwierig. Also das ist jetzt die Zusammenfassung von Gott und Geld, was das zu tun hat mit unserem Glaubensleben. Das heißt, Mathe-Grundschule ist klar und das brauchen wir auch fürs Leben, gell? Aber an dieser Stelle zählt göttliches Prinzip, wenn wir es verstanden haben. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Das ist doch wunderbar. Willst du, dass es dir gut geht? Ich glaube schon. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt, du, mir geht es so gut, ich will eigentlich, dass es mir schlecht geht. Ist blöd, oder? Also, großzügig geben macht reich. Ist der Unterschied zu Verschwendung, ne, Alfons? Verschwendung macht arm und Verschwendung ist ja eigentlich ein Thema für sich, wo man merkt, da geht es ja nur rauszuhauen und zu sagen, hey, ich bin der Größte, ich kann es mir leisten. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Verschwendung ist eigentlich so das Level, über das wir schon gar nicht mehr reden. Also hier. Und es geht dir gut. Warum? Weil du von Gott zum Segen berufen bist und hier auf der Erde ein Segen zu sein. Nochmal zurück zu den Versen von 2. Korinther von vorhin. Hier kommt es wieder ganz klar raus. Freiwillig. Es liegt in deiner Hand, wie viel du geben willst, materiell und immateriell. Willst du deinem Nachbarn ein fröhliches Hallo sagen? Willst du jemanden anlächeln? Willst du ihm eine Blume schenken? Willst du sagen, schön, dass es dich gibt? Ich freue mich, dass du heute Geburtstag hast und ich dich kennen darf. Es liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand, ob du jemand großzügig bist mit den Leuten, ob du gerne spendest, ob du den Armen hilfst, ob du... Es ist freiwillig. Und zweitens, in den Versen obendran, haben wir das ganz deutlich gelesen, Vers 7. Achtung, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Das wäre Religiosität, Klammer auf, Klammer zu. Und wer die Geschichte kennt, die Apostelgeschichte, danach kommt gleich die Geschichte von Ananias und Sapphira. Die haben auch einen Acker verkauft. Die haben auch der Gemeinde gegeben. Du sagst, super, ist doch gut. Das Ganze hat einen Haken. Erstens, sie haben Gott belogen. Sie haben gesagt, boah, wir geben alles in die Gemeinde, alles für die Armen. Hat nicht gestimmt, sie haben einen Teil weggenommen. Dann denkst du, ist doch nicht schlimm, Hauptsache die Gemeinde hat was, oder? Ja. Aber sie haben das nur gemacht, um gut dazustehen. Also nicht mit Unwillen, nicht aus Zwang und nicht, um gut vor den Leuten dazustehen. Das ist die Bedingung, großzügig zu sein. Sonst verliert es den Wert. Also gern und fröhlich, sagt hier die Bibel. Und das ist ein Unterschied. Wenn du was geschenkt bekommst von jemandem, der dir gerne was gibt und fröhlich gibt, ist das Geschenk schön. Wenn dir jemand was schenkt und sagt, Gott helf mein Schwiegervater, jetzt kriegst du ein, darf man sagen, kriegst du ein warmes Bier, weißt du, weil es kalte gönne ich dir nicht. Dann sagt der Gott, oh, hey, darauf kann ich verzichten, weißt du was, ich trinke daheim selber ein kaltes. Ne? Zu Recht. Also, gerne, freudig. Ja. Achso, ich bin in der Gemeinde Gottes, gell, das hätte ich. Also, wenn du zu mir kommst, sage ich, du kriegst einen Kaffee, aber der ist kalt, damit er dir nicht schmeckt. Ja. Okay. Also, das wäre jetzt die Gemeinde Gottes drin. Okay. Ja. Also, das war ein Insider, gell? Klammer auf, Klammer zu. Weil die Gego ist entstanden, ich löse das Rätsel auf, Gemeinde Gottes ist entstanden und hat viel unter Alkoholiker gearbeitet und deshalb hat man in der Gemeinde Alkoholverbot eingeführt, um den Menschen zu helfen, frei zu werden und dann auch frei zu leben. Also das ist eine gute Eigenschaft von der Gego. Also gerne fröhlich, ja, und nicht extra den kalten Kaffee hinstellen. Das heißt, ich gebe es, aber ich gebe es nicht von Herzen. Gott gibt dir die Gelegenheit zu säen. Er gibt dir mehr, als du brauchst, sagt hier die Bibel. Warum? Damit du genug Gutes tun kannst und deine Taten Früchte tragen. In 1. Timotheus 6 heißt es, ihr sollt reich werden an guten Taten. Und das ist großzügig. Reich an guten Taten. Und das als Lebensstil, da kracht es richtig. Und die Bibel sagt hier, es passiert noch was. Du bist plötzlich eine Gebetserhörung von Menschen in Not. Da gibt es Menschen, die beten. Sie sagen, Herr, du siehst meine Not. Ich habe das Problem, hilf. Und Gott kommt zum Stefan und sagt, lieber Stefan, fahr da mal hin. Mach was dagegen. Und ich mache das, dann wird Gott verherrlicht. Weil das ist eine Gebetserhörung. Es gibt Glaubensmut für den, der es erlebt. Und es gibt Dank gegenüber Gott. Also Gottes Werk wird getan. Ich habe eine Predigt gehört vom Bibelschulleiter vor vielen Jahren und der hat gesagt, er saß in seinem Büro und er klopfte einen Bibelschüler und sagt, ich brauche ein Glaubensgespräch, ich bin in einer Glaubenskrise. Sagt er, setz dich hin, komm, erzähl. Sagt er, ja, ich habe kein Geld mehr, ich muss die Bibelschule abbrechen. Ich bete schon Wochen, dass Gott mich versorgt und es passiert nichts, gar nichts und jetzt bin ich am Ende. Der Bibelschulleiter hat gesagt, du, ich muss Buße tun. Gott hätte mir schon mehrfach gesagt, ich soll dir Geld geben und ich habe es nicht gemacht. Und die Quintessenz aus der Predigt war, 50 Euro jemand zu viel gegeben, hätte noch nie Glaube zerstört. Aber 50 Euro, die eigentlich Gott dir aufs Herz legt, dass du jemand für jemanden die Gebetserhörung bist, rettet Glaube, schafft Glaube. Haben wir das verstanden? Das ist das Prinzip der Großzügigkeit, zu sagen, Gott, du segnest mich, ich will ein Segen sein. Wo kann ich? Wo kann ich was tun aus Freude für dich? Anmerkung an dieser Stelle, wir haben eine Verantwortung, auch als Väter und Mütter, das Material nach dem richtigen Maß einzusetzen. Es ist nicht richtig, der Familie was wegzunehmen, um jemand anders zu geben. Das will ich hier auch mal ganz deutlich zu sagen. Es gibt so fromme Auswüchse, die sind verkehrt. Andere zu spenden und zu helfen und die eigenen Kinder haben keine Schuhe. Das ist auch nicht in Ordnung. Die Bibel sagt, Paulus sagt, ich habe viel gearbeitet, damit ich geben konnte. Also hau rein, seid ihr bewusst der Verantwortung, hier mit dem richtigen Maß umzugehen. Das haben wir gehört in der Predigt, auch hier um Gott und Geld. Wir haben eine Verantwortung dafür. Also, wie steht es drum zum Segenberufe? Wie steht es mit diesem Thema? Check dein Herz. Hier mal drei Bibelstelle. Segen zum Segnen berufe. Achtung, Habgier habe ich hier aufgeschrieben. Gier nach mehr Besitz. Ein kurzer Check einfach hier für uns selber, für mich selber. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztendlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Vers 10. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Und Sprüche 28, Vers 5. Habgier führt zum Streit, Gottvertrauen führt zu Wohlstand. Das ist doch mal gut. Habgier führt zum Streit, Gottvertrauen zum Wohlstand. Das sind schon schwierige Wahrheiten, die man erstmal lernen muss, weil die passen überhaupt nicht zu dem, was du in dieser Gesellschaft lernst. Ja? Und es, die Großzügigkeit, von der die Bibel spricht, hat nichts mit Verschwendung oder mit Katastrophe, Umgang mit Geld oder mit Unweisheit zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Mit einem bewussten Leben als Segen und im Segen. Also die Bibel sagt hier, Habgier führt zum Bösen. Und denk jetzt mal über die Welt nach. Ich mache das ja öfters. Denk mal drüber nach, die ausgebeuteten Leute in der Mine, die ohne Schutz in die Mine krabbeln und dort die seltenen Erden rausholen für dein Handy. Warum geht es denen dreckig? Warum haben die Kinder nichts zu essen und die haben keine Krankenversicherung? Klettern in nicht gesicherte Minen. Warum? Wegen der Habgier. Weil wir nicht bereit sind, denen das zu bezahlen, was ihre Arbeit wert ist. Ne? Als reiche Nation. Also, Habgier führt zur Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Betrug, Krieg. Jedes Mittel ist bei der Habgier recht, um mehr zu bekommen. Und die Bibel sagt ganz deutlich, Habgier ist Götzendienst. Wer habgierig ist, der giert nach Besitz und der Besitz ist sein Gott und da ist ihm jedes Mittel recht. Und dazu sind wir auch bereit, als Menschen, ich sag's mal krass, Menschenopfer zu bringen, indem wir Dinge toleriert auf der Welt, die nicht gehen. Ausbeutung, Krieg, Not, Ungerechtigkeit, alles sagt hier die Bibel, die Wurzel ist die Habgier. Die Menschen sind habgierig und der sich nicht wehren kann, der ist der Verlierer. Der wird gnadenlos runtergeknüppelt. Die Bibel sagt, Epheser 5, Vers 3, und dann verlasse ich auch die Checkfolie. Da zählt die Bibel auf, wer nicht im Reich Gottes zu finden ist. Wer nicht im Reich Gottes zu finden ist. Und darunter heißt, kein Habgieriger. Liebe Christen, Habgier ist was im Herzen. Und es ist kein Kavaliersdelikt und es ist nicht was, was man schönreden darf als Christ. Und Habgier und Sparsamkeit, das werden wir gleich nochmal sehen, wo ist da der Unterschied? Aber wir müssen das Thema ernst nehmen. Wir als Christen, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich sage es hier mal an der Stelle, bitte, bitte versteht es, was Gott hier sagt. Nicht aus Zwang, es geht nicht darum, dir was aus dem Herzen zu massieren, sondern es geht darum, einen Lebensstil des Segens zu entwickeln und großzügig zu sein, anstatt Habgier. Für Habgier gibt es keine Toleranz bei Gott, weil die zerstört. Ja, ich habe euch da eine Folie mitgebracht, ne? Kleiner Unterschied. Kennt ihr den? Ja, eigentlich die meisten, gell? Der Unterschied zwischen Sparsamkeit und Geiz und Habgier. Der Sparsame, der lebt sparsam, damit er mehr zu geben hat. Der Geizige, der hat nichts zu geben, weil mit Geiz bezeichnet man zwanghaft oder übertriebene Sparsamkeit, damit verbunden auch den Unwillen, Güter zu teilen. Das ist die Definition von Geiz. Also, übertriebene Sparsamkeit gepaart mit dem Unwillen, was zu teilen. Das ist der Unterschied. Ist nicht so schwierig, gell? Kann man mal so in sich reingucken. Also Sparsamkeit ist in Ordnung. Liebe Schwaben, das ist in Ordnung. Geiz ist es nicht. Ja, und da gibt es einen ganz feinen Unterschied. Also wer sparsam ist, das heißt einen sparsamen Lebensstil hat, der hat mehr zu geben. Wer geizig ist, hat gar nichts zu geben. Seid ihr noch dabei? Ein Arbeitskollege von mir, der schon lange Jahre nicht mehr da ist, der hat mal gesagt, die Kunst ist, nicht viel zu haben, sondern wenig zu brauchen. Und der konnte auch mit einem trockenen Weckle-Tag überleben. Gell? Und ich habe manchmal gedacht, boah, wirkst runter, komm. Ich brauche eine Schiebe Wurst oder einen Käse drauf. Aber ich denke immer wieder über seinen Satz nach. Die Kunst ist nicht viel zu haben, sondern wenig zu brauchen. Das ist Sparsamkeit. Zu sagen, ich brauche es nicht, aber ich gebe es. Ich habe dafür mehr, was ich zum Segen werden kann. Und hier Unterschied zwischen Verschwendung und Großzügigkeit ist hier deutlich zu erkennen. Der Verschwenderische, der haut es für sich raus, egal was kostet. Der Sparsame, der sagt, boah, also das tut es auch noch, gell? Man kann es auch übertrieben mit der Sparsamkeit, ne? Dass man die Reife bis auf den Kord runterfährt, oder? Aber der sagt, boah, noch einen Millimeter, komm, den fahre ich noch, dafür kann ich noch was machen. Ja? Und wenn es an der Abfahrmarke ist, dann sagt der TÜV schon, hey, jetzt reicht's. Gell? So. Hier nochmal was zum Habgierigen. Kennt ihr den, der Enteklemmer? Gibt es Schwaben unter uns? Im Schwäbischen sagt man, du bist ein absoluter Geizkrage, sagt man zu dir, du bist ein Enteklemmer. Die Schwaben sagen Ente mit A, Enteklemmer. Und hier ist eine Statue, die hat eine Künstlerin aus Bad Cannstatt gemacht. Der Enteklemmer, der guckt bei der Ente nach, zwar mit zwei Fingern, ob da ein Ei in der Mache ist, weil die Ente legt nicht nur die Eier im Stall, sondern auch im Freilauf. Das heißt, bevor er die Ente rauslässt, sagt er, der ist so geizig, dass er sagt, falls da ein Ei in der Mache ist, da gucke ich doch nochmal nach, ob da ein Ei in der Mache ist. Und wenn das Ei in der Mache ist, dann lasse ich die Ente erst raus, wenn sie es gelegt hat, weil sonst könnte ich das Ei ja verlieren. Oder er verkauft eine Ente auf dem Markt und sagt, du kannst die Ente kaufen für 20 Euro. Moment mal, da ist noch ein Ei. Und presst raus, ne? Und dann sagt er, das ist aber meins. Das ist Geiz. Habgier. Der Geizige, der Enteklemmer, der knechtet andere und sich selbst, ist ja der Geknechtete. Weil dem sein Leben, das Leben vom Geizigen, verbringt die Zeit seines Lebens damit, Ente zu klemmen. Wie bescheuert ist denn das? Du stehst morgens auf und dann sammelst du erstmal alle Ente ein und dann, ah, da ist noch eins, die lassen wir noch. Ah, die kann man gehen lassen. Ah, warte noch, ah, wo bist du? Ah, jetzt liegt's da. Das heißt, man ist damit beschäftigt, aus jedem und allem noch was rauszupressen, gedanklich. Das heißt, der Geizige ist, der knechtet jeden und alles und presst noch das Letzte raus. Deshalb, ich sage jetzt mal, wenn einer eine Spende aus deinem Geldbeutel rausmassiert, ja, ist auch ein Enteklemmer. Aber wenn du es im Segen gibst, ich sag's es mal, ja, vielleicht ist ein geiziger Pastor, der sagt, hey, da muss ich noch ein wenig massieren, ja, da kommt noch ein Ei, weißt Aber er ist auch selbst der Geknechtete, weil bevor er die Ente nicht geklemmt hat, hat er keine Ruhe. Bevor er nicht das Letzte rausgekitzelt hat, hat er keine Ruhe. Bevor er nicht nochmal geguckt hat, kann ich nochmal 2 Cent rausholen, hat er keine Ruhe. Also hier, sei kein Ende Glamour, lohnt sich nicht. Das heißt, die Bibel sagt, ein Habgieriger schadet sich selber aus Angst, ein Ei zu verlieren, verbringt er sein Leben mit Endeklemme. Und zum Schluss führt es ins Verderben. Jetzt verlassen wir die Geschichte Habgier wieder. Also es war der Ausflug in die andere Richtung, ne? Habt ihr das kapiert, oder? Zum Glück hat keiner von euch Ente, also ich habe auch keine. Und jetzt ist die Frage, sei großzügig. Heißt hier die Bibelstelle, du bist wie Abraham gesegnet, um ein Segen zu sein. Das bedeutet, ich überlege mir, wie die erste Gemeinde, wie sehe ich meinen Besitz? Ist es meins, 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 meins? Oder sehe ich meinen Besitz als von Gott geschenkt, als Segen, um ein Segen zu sein? Dass ich sage, Gott, ich diene dir brutto. Und in meinem Auto, da darf auch ein Gemeindedienst passieren. Mein Auto darf auch einen Ranger-Anhänger ziehen. Und mein Auto darf für die Jugend fahren. Das ist, wie sehe ich meinen Besitz? In meinem Wohnzimmer darf eine Kleingruppe sein und ich rolle nicht den Perserteppich zusammen, damit er einen Schaden kriegt, wenn die kommen. Ja? Oder schenkst Mineralwasser ein ohne Kohlensäure, damit ich endlich los bin. Ja? Wie sehe ich meinen Besitz? Als Segen von Gott? Als eine Gabe, die ich empfangen habe und mit der ich Gelegenheit habe, Gutes zu tun und reich an gute Werke zu werden? Alltagscheck. Check mal die Lage und überleg mal, dürfen Menschen durch mich Gottes Segen erleben? Materiell und emotional. Wenn ich durch die Welt gehe morgen, und das macht es mal zu deinem Gebet, sag, Herr, ich möchte heute ein Segen sein. Ich möchte heute ein Segen sein für die Menschen, wo ich hinkomme. Das ist der Lebensstil der Großzügigkeit. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das zu verstehen, und das dann auch zu machen. Und aus einem freien Herz, das ist gar nicht eine Nummer. Gib mal was weg mit Freude. Das ist eine Nummer. Aber wenn du die Schwelle mal hast, dann merkst du, wie der Segen fließt. Und wenn Segen beginnt zu fließen, dann merkst du, ich gebe, ich empfange von Gott und es fließt weiter in Leben von anderen und bewirkt Gutes und es macht Freude. Übrigens, ein Sprichwort in Deutsch sagt, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Warum? Die, wo das Sprichwort gesagt haben, haben mal hier die Bibel gelesen. Ne? Also check die Lage, fröhlich, nicht aus Zwang. Teile macht froh und reicher, sagt die Bibel. Haben wir das Prinzip verstanden? Funst es in meinem Leben auch, würde Torze Welter sagen. Ich kriege manchmal den Hinweis, mehr Hochdeutsch. Klappt es in meinem Leben, dieses Prinzip? Ja? Funst es. Klappt's? Also wir müssen uns da auch manchmal ein bisschen prüfen. Was mache ich mit meinem Geld? Mir ein Thema Zehnte gehört, das ist ein Check. Ob ich Gott vertraue, ob ich wirklich Glaube habe. Ich gebe 10% weg in die Gemeinde, damit Reich Gottes gebaut wird und sage, Herr, ich lebe im Segen, ich brauche dafür eine Waschmaschine, die ein paar Jahre länger hält, wie von meinem Nachbar. Ich brauche ein Auto, das länger fährt. Ich brauche dein Segen, dass wenn mein Gefriertruhe kaputt ist, ich gerade zum Schnäpple laufe. Ja? Vertraue, im Glaube zu leben. Opfer, Almosen zu geben, Menschen in Not zu helfen, heißt, glaubensvoll zu sein, erfüllt mit dem Geist Gottes. Ein echter Pfingstler zu sein, sage ich mal so, runtergebrochen. Ja? Bin ich großzügig im Segen oder kleinlich und eng? Die Bibel sagt, Herr, der Psalmist sagt, Herr, gib mir ein weites Herz. Erweitere mein Herz, dass ich ein weites Herz habe. Und ein Gradmesser ist hier auch die Gastfreundschaft, sagt die Bibel. 1. Petrus 4, Vers 9 und Hebräer 13, Vers 2 heißt, seid gastfreundlich und viele haben schon Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Also Gastfreundschaft ist auch ein Gradmesser, ob ich es verstanden habe. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, Geist erfüllt die Menschen hier. Erfüllt vom Heiligen Geist heißt eine gute Botschaft, Gott wirkt mit und es hat eine praktische Auswirkung im Leben des Segnens, dass wir im Leben Säge sind und dass der Mangel um uns herum und in der Gemeinde verschwindet, weil Gottes Säge wirksam ist. Du bist berufen, Säge zu sein, gewusst? Wir sind berufen, Säge zu sein. Also, ich bin berufen, Säge zu sein. Will ich auch ein Säge sein? Das ist meine Entscheidung. Die Bibel sagt, ich komplett freiwillig, entspann dich. Wenn du sagst, nö, sagt Gott, okay. Wenn du sagst, ja, sagt er, pumps rein ins Leben. Säge rein, komm, der will ein Säge sein, pumps rein. Und heute, ich fand es so spannend, heute die Bibelstelle aus Epheser 2, Vers 10 ist in der Tageslosung. Und das ist die Stelle, die neutestamentliche Stelle, die eigentlich hier dazu passt. Und mit diesem Vers möchte ich gern abschließen. Das ist auch ein Lieblingsvers von mir, einer von denen viele, weil es so ganz klar und deutlich wird. Denn hier heißt, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und der Luther sagt, damit wir in den vorbereiteten Werken wandeln. Das heißt zum Segen berufen. Gott hätte dich berufen und hätte Dinge für dich vorbereitet. Großzügig zu sein, Gutes zu tun, das er für dich vorbereitet hat, dass du es tust. Und wir dürfen jetzt lernen, Gott zu fragen und sagen, was ist heute meins? Und die gutmütigen Menschen, die müssen auch mal lernen zu sagen, was ist nicht meins? Also man kann auch nicht die ganze Welt retten, gell? Ich kenne das auch, ich habe schon Omas über die Straße gezerrt, die wollte dort gar nicht hin und stand dann auf der anderen Seite. Und ich habe ihnen geholfen halt, gell? Aber ja, das ist dann auch schlecht. Ne? Also, großzügig sein heißt, ich bin berufen zum Segen. Gott segnet mich und ich kann ein Segen sein. Und die Frage ist, will ich das? Und die Bibel sagt, tu es aus einem fröhlichen Herzen. Tu es, weil du erfüllt bist mit dem Geist Gottes. Leb im Segen und du wirst ein glückliches, erfülltes Leben haben. Amen. Das ist richtig, jetzt sind wir fertig. Wir stehen auf. Wow. Wir beten zusammen. Herr Jesus, es macht unser Leben so froh, dass du so anders bist. Du bist ein gebender Gott. Du bist ein segnender Gott. Du hast uns berufen, um im Segen zu leben, um von dir Segen zu empfangen. Lebe in Fülle, Kraft in Fülle, Segen von dir, auch materiell. Herr, und du hast uns berufen, damit ein Segen zu sein, einen Unterschied zu machen. Herr, wir stehen hier, wir haben dein Wort verstanden. Herr, wir haben verstanden, dass du so viel über klare Gedanken von Besitz, Geld, Habgier, Segen, Gebe, Großzügigkeit redest, weil es was mit unserem Leben macht. Herr, und wir danken dir, dass wir hier ein ganz anderes Level an Haltung erleben dürfen. Ja, wir möchten ein Segen sein. Und zwar das, was du vorbereitet hast für Menschen um uns herum, dass die ein Segen fließen kann. In Form von guten Taten, in Form von Zuwendung, aber auch in Form von materiellem, Herr. Wir möchten unser Herz nicht verschließen. Danke, dass alles von dir kommt. Wir wissen, alles kommt von dir, Herr. Und wir preisen dich darüber. Wir sind froh, dass wir dir dienen und mit einem freudigen Herzen und fröhlich leben dürfen. Ja, dass du nichts mit Zwang willst, dass du keine religiösen Menschen willst, dass du nicht willst, dass wir es tun, damit alle anderen zufrieden sind oder so. Herr, sondern dass du unser Herz willst, dass wir frei sind, für dich zu leben. Frei sind, mit dir zu leben. Ja, und dass wir unser Potenzial voll ausnutzen können, um in dieser Welt zu wirken, dein Reich zu bauen, Menschen voranzubringen, ein Segen zu sein. Herr, und wir brauchen dazu deine Hilfe. Hilf uns in dem System der Welt. Hilf uns in unserem Wirtschaftssystem, unsere Gedanken der Gesellschaft. Herr, hilf uns, dass wir unser Herz frei bleibt. Und danke, dass du uns mehr als genug gibst, dass wir auch selbst genug haben. Wir dürfen es genießen aus deiner Hand. Du bist treu, du bist gut, du versorgst die Gemeinde, du versorgst dein Reich und du versorgst jeden Einzelnen und hilfst uns, mit dieser Wahrheit gut zu leben und mit Freude zu leben. Im Namen Jesus. Amen.